Radio T.
2021 hat sich der Künstler Felix Forsbach während eines sechsmonatigen Residenzaufenthalts mit dem Ort Augustusburg beschäftigt. Dabei fiel ihm die bislang unerzählte Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 auf. 2024 kommt er dann auf Einladung des Schloss Augustusburg zurück und bringt ein äußerst ambitioniertes Diskurs- und Veranstaltungsprogramm mit. Aus Lesungen, einem wissenschaftlichen Kolloquium, Soundperformances, einem partizipativen Projekt wie einer lebendigen Bibliothek. Namhafte KünstlerInnen, AutorInnen und Soundartists sind einer Einladung in die Peripherie von Chemnitz gefolgt, wie unter anderem der vielbesprochene Schriftsteller Uwe Wittstock, der Autor Max Gscholleck sowie die Klangkünstler Michael Ackstaller und Jan Sandwerner, welche neben anderen derzeit auf Einladung des Deutschen Pavillons auf der Biennale in Venedig Arbeiten präsentieren. Heute kam die in der Nähe von Zwickau geborene und seit vielen Jahren international ausstellende Henrike Naumann nach Augustusburg und sprach über ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Neofaschismus. Wieso Henrike Naumann der Einladung nach Augustusburg gefolgt ist und wie es mit dem Programm weitergeht, verraten die KünstlerInnen und Felix Forsbach der Kuratorin Jeanette Brabenetz.
Hallo, hier ist Henrike Naumann in Augustusburg nach ihrem Vortrag.
Warum bist du denn in Augustusburg heute am 29. Mai?
Ich wurde hier eingeladen von Felix Forsbach, hier einen Vortrag über meine Arbeit zu halten. Und das ist eine Sache, über die ich sehr froh bin, weil manchmal Leute, die auch besonders hartnäckig sind, da fragt man dann irgendwann, okay, ist vielleicht was dran? Und also es war ein bisschen längerer Prozess, das alles so terminlich hinzubekommen. Und jetzt bin ich so froh, hierher gekommen zu sein, weil ich auch über die Einladung verstanden habe, warum ich hierher kommen sollte. Also weil meine Arbeit tatsächlich auch sehr viel mit dem Ort hier zu tun hat. Also durch die Geschichte in der NS-Zeit und dass hier tatsächlich die Möbel von Hitler aus der Reichskanzlei gelagert wurden. Und in meiner Arbeit habe ich mich immer wieder mit Möbeln und der NS-Zeit und Faschismus und Design beschäftigt. Und deswegen ist es eigentlich zwingend, dass ich mal hierher komme. Und also kann ich mich eigentlich fragen, warum ich nicht selber drauf gekommen bin, aber bin jetzt auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Und deswegen hatte ich jetzt hier heute eine sehr spannende Zeit. Also zum einen über die Geschichte zu erfahren, das Gebäude zu erkunden, wo auch wirklich überall Möbel drinstehen. Natürlich jetzt andere Möbel, also die aus der Reichskanzlei wurden von der Roten Armee mitgenommen. Aber Räume voller Möbel in einem Gebäude mit einer schwierigen Geschichte, das ist halt eben genau mein Ding. Deswegen war das jetzt hier sehr spannend, das alles zu erkunden. Und in meinem Vortrag jetzt eben auch meine Werke, die sich mit der NS-Zeit und Möbeln beschäftigt haben, so gebündelt dem Publikum hier vorzustellen, weil ich habe ja auch schon Ausstellungen in Chemnitz gemacht und auch hier in der Region und viel gezeigt und auch gesprochen, aber hauptsächlich über andere Themen, also über die DDR, die 90er Jahre und den NSU, aber eben jetzt wirklich über meine Auseinandersetzung mit dem Faschismus in Deutschland. Da war das jetzt eigentlich das erste Mal, in so einen Austausch zu treten hier vor Ort. Und es ist natürlich auch eine spannende Zeit, diese Gespräche zu führen. Deswegen bin ich sehr froh und dankbar, heute hierher gekommen zu sein.
Du hattest ja im Vortrag davon gesprochen, dass du vor allem in größeren Städten auch deine Arbeiten zeigst. Also habe ich jetzt so verstanden. Merkst du einen Unterschied in der Auseinandersetzung mit NS, Faschismus, auch Neofaschismus in Stadt und Region? Wir befinden uns ja hier in der Region, in der Umgebung von Chemnitz.
Na, ich komme ja auch vom Land und auch hier aus der Region. Und ich war eigentlich ziemlich erschüttert darüber, wie wenig ich über dieses Thema hier mit der Geschichte des Ortes wusste. Und auch, dass das jetzt in der Schule oder so kein Thema war. Und das hat mich schon so nachdenklich gestimmt, dass ich so gemerkt habe, okay, mit so auf den Dörfern, gerade auch, weil das so intim ist und jeder sich kennt und dann über bestimmte Dinge vielleicht einfach nicht gesprochen wird, bis es vielleicht so einen Impuls gibt, zu sagen, Moment, wir müssen doch da mal drüber sprechen. Und ich glaube, hier in dem Fall war es wirklich auch ein großes Glück, dass der Felix Forsbach sich auf den Weg hierher gemacht hat und Lust hatte, sich in dieses Thema reinzugraben und es aber auch von dem Schloss so erkannt wurde als was sehr Wichtiges und Gutes und dadurch hier halt so eine spannende Auseinandersetzung passiert ist. Ich glaube, es ist sehr schwierig, dass Dinge sich von selber ändern oder dass es so von heute auf morgen Leute sagen, wir müssen jetzt mal anfangen, drüber zu reden. Und in gewisser Weise, ich komme ja aus der Region, aber bin irgendwann weggegangen und dann komme ich wieder. Und in gewisser Weise bringe ich dadurch, glaube ich, auch einen unterschiedlichen Blick mit und auch vielleicht eine andere Sprache oder auch versuche einfach mal Themen anzusprechen, die ich vielleicht, wenn ich hier, sag ich mal, eingebunden in eine Dorfgemeinschaft wäre, weiß ich gar nicht, ob ich da auch an den gleichen Punkt komme, aber wenn man, wenn man so in unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist, dann sieht man manchmal das, was man denkt zu kennen, nochmal mit ganz anderen Augen und was ich aber immer gut finde, ist, dass wenn man dann anfängt, drüber zu sprechen, man auch oft überrascht ist, dass die Leute auch Lust haben, drüber zu reden, ne? Dass nur vielleicht niemand das erste Wort gesagt hätte oder den ersten Schritt gemacht hätte, weil es vielleicht irgendwie alle denken, alle wissen das oder auch manche Dinge dann einfach nicht besprochen werden. So. Und hatte ich heute auf jeden Fall so ganz viele so Aha-Momente und fand das so sehr spannend.
Ich würde ja auch sagen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, also hier in Augustusburg, dass so die Repräsentation dieser Themen eben wenig sichtbar ist. Du hast gesagt, eben diese Möbel sind jetzt hier nicht mehr zu sehen, sondern es stehen jetzt hier andere Möbel drin. Das Gebäude stammt ja auch aus einer anderen Zeit, aus einer Zeit vor des Nationalsozialismus. In der Vergangenheit hast du dich ja mit Räumen oder auch Medienbildern beschäftigt, in denen diese Bezüge ja ganz, ganz klar sind und setzt dich mit denen auseinander. Also ist das vielleicht jetzt auch nochmal ein Thema, Dinge sichtbar zu machen, die jetzt erstmal auf diese Art und Weise, auf dieser repräsentativen Ebene nicht sichtbar sind?
Ja, ich glaube, diese ganzen Zeitebenen, also ich bin ja hier auch so durch die ganzen Räume gezogen und habe auch mir so die ganzen, zu versucht, bei jedem Raum zu gucken, was ist wie viele hundert Jahre alt, was ist aus den 90ern und ne, und die Sachen sind dann aber so ganz nah beieinander und man kann dann sagen, okay, das ist jetzt so ein Zeitlayer so, und aber da sind ja hunderte Jahre davor und alles danach und so. Aber es wird halt nur im Ganzen so ein ganzes Bild. Und aber gleichzeitig merke ich schon, dass gerade auch, weil ich mich jetzt so viel mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt habe, ich auch jetzt merke so, oh, Ritter, wow, das ist ja nochmal ganz neu für mich, ne, und so. Und dann aber auch zu überlegen, okay, was ich glaube, so diese richtig alte Geschichte ist für mich immer noch so ein bisschen so ein schwieriges Feld, weil man da niemanden mehr fragen kann, weil das keine Zeitzeugen mehr gibt, ne, und ich Geschichte immer als was sehe, was, wo ich noch jemanden fragen möchte und auch fragen möchte, war das für dich auch so? Und auch vielleicht unterschiedliche Stimmen dazu hören, ne, und je weiter das Geschichte ist, wo man niemanden mehr fragen kann, dann muss man sich halt auf Quellen verlassen und auf bestimmte Narrative. Und ich merke aber, dass das für mich auch so ein nächster Schritt ist, mich eigentlich damit zu beschäftigen, wie komme ich trotzdem bis ins Mittelalter? Ne? Wie kann ich irgendwie sagen, wie wurde denn in der DDR das Mittelalter rezipiert? Und darüber einen Einstieg finden, ne? Und aber auch zu merken, oh wow, die Steinzeit, damit habe ich mich ja auch schon beschäftigt, das ist ja auch sehr weit weg, aber eben durch den Blick der DDR. Und im Vergleich zum Kapitalismus, wie eigentlich die Steinzeit, weil sie so weit in der Vergangenheit liegt, zu so einer Projektionsfläche wird, wo man dann so eine eigene Agenda reinprojiziert. Also entweder irgendwie eine marxistische Lesart oder irgendwie damit versucht zu erklären, warum die Geschlechterrollenverteilung immer schon so war. Und eigentlich so dieser Zugriff auf Geschichte ist ja immer über so eine ideologische und aus welchem System heraus gucken wir uns was an. Und ich glaube, das ist auch was ich jetzt so in nächster Zeit, wo ich mich mehr da so zurückhangeln will in der Geschichte. Und ich habe das Gefühl, so zu einem bestimmten Epochenabschnitt jetzt schon wirklich viel gemacht zu haben. Und jetzt ist, glaube ich, so, könnten Ritter auch was Spannendes für mich sein.
Ich wechsle mal zu Felix über. Vielen Dank, Henrike. Henrike muss nämlich gleich auf dem Zug und weiterfahren. Henrike wurde eingeladen von Felix Forsbach, hier diesen Vortrag zu halten. Und Felix Forsbach entwickelt oder hat hier ein Programm entwickelt, was über mehrere Monate läuft und sich mit der Augustusburg oder mit dem Ort Augustusburg zwischen 1933 und 1945 beschäftigt. Wie kamst du dazu und wieso kamst du dieser Einladung von Henrike oder auch den anderen?
Es kam dazu durch eine Residenz, die ich hier hatte. Ich habe 2021 hier für 6 Monate gelebt, in unmittelbarer Nähe zum Schloss. Und da ich selber künstlerisch gerne mit dokumentarischen Materialien arbeite und mir aufgefallen ist, dass auf den Häusertafeln, die hier überall hängen, immer ein gewisser Zeitraum fehlt, also der Zeitraum von 33 bis 45, was ein Phänomen ist, was nicht nur in Augustusburg gibt, sondern was in Deutschland sehr viel ist, vor allem in kleinen Orten. Und dann hatte ich irgendwie die Idee oder den Wunsch, das zu ändern und habe dann in partizipativer künstlerischer Praxis im Ort gearbeitet und als Ausgangspunkt die tatsächliche Recherche zur NS-Geschichte hier angefangen. Und da bin ich beim Schloss sehr fündig geworden. Also das ist ein sehr bekanntes Schloss und nicht nur, also ein touristisch sehr bekanntes Schloss, und nicht nur Henrike aus der Umgebung hat das nicht gewusst, sondern es weiß fast niemand. Also im Ort wird ein bisschen darüber gesprochen, aber eigentlich gar nicht so viel. Und es war eigentlich von 33 bis 45 ein für Sachsen zentraler Ort der NS-Herrschaft. Also es gab hier ein frühes Konzentrationslager, dann wurde es zeitweise Außenlager des KZ Sachsenburg, dann eine der größten Gauführerschulen und dann wurden hier eben, also der größten Gauführerschulen in Sachsen, und dann wurden hier eben die Möbel von Hitler eingelagert und das bildet dann die Verbindung zu Henrike. Also dieser Abschluss hier oder diese Veranstaltungsreihe ist aus dem Grund, weil ich nicht nur eine Recherche machen wollte, sondern weil ich selber künstlerisch arbeite und aber auch zeigen wollte, was andere Ansätze und Möglichkeiten sind, heute aus verschiedenen Perspektiven zum Nationalsozialismus zu arbeiten und sich mit dem auseinanderzusetzen. Und da hat natürlich diese Einlagerung der Möbel zu Henrikes Arbeit und Arbeitsweise sehr gut gepasst. Und ich mag ihre Arbeit und Arbeitsweise. Deswegen habe ich gerne ein bisschen mehr als ein Jahr E-Mails geschrieben.
Dieses Programm, was du auf die Beine gestellt hast, das ist ja kein Ausstellungsprogramm, sondern das ist ein Diskursprogramm. Oder darf man darauf hoffen, dass Henrike hierzu noch was entwickeln wird?
Da hätten wir eben fragen müssen. Also sie weiß jetzt auf jeden Fall von diesem Thema. Und es ist ein Diskursprogramm. Das sehe ich ein bisschen jetzt als Abschluss, wäre ein bisschen falsch zu sagen, weil dieser Diskurs immer weiterläuft. Aber eigentlich war von Anfang an mein Ziel, mich selber überflüssig zu machen. Ich wollte quasi durch meine Arbeit und Arbeitsweise und die Involvierung von Menschen und jetzt auch von externen Menschen da schaffen, dass quasi dieser Diskurs ohne mich irgendwann geht. Also im Grunde habe ich versucht zu arbeiten, um mich überflüssig zu machen. Und eine Ausstellung gab es auch mal Gedanken dazu. Das hätte allerdings den Rahmen und das sowohl zeitliche, finanzielle als auch räumliche alles gesprengt. Und jetzt gerade diese Veranstaltungsreihe ist zum einen, damit Menschen diese Diskurse wahrnehmen, dass es darüber auch außerhalb von Augustusburg gesprochen wird, einfach klar wird, was hier war und dass man sich damit beschäftigen möchte als Schloss und da auch eine Offenheit hat, sich damit zu beschäftigen. Und es soll dann im Anschluss daran eine langfristige Auseinandersetzung damit folgen. Wie genau die aussieht, das ist quasi noch im Prozess. Also ob das dann eine Ausstellung wird oder ob das im öffentlichen Raum ist. Also mein Wunsch wäre, dass man das irgendwie klarer sichtbar macht, weil genau das, was Henrike wiederum gesagt hat, dass man in der Gegend das nicht so weiß. Das ist einfach meine Erfahrung. Bin ganz viel in Schulklassen gegangen und habe da künstlerische Angebote gemacht. Und alle sagen, oh, ich war auf dem Schloss, auf so einer Klassenfahrt. Hätte ich das mal gewusst. Und das ist genau die Idee, diesen Diskurs zu haben.
Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass das für das Schloss Augustusburg selber als ein touristisches Highlight jetzt keine so angenehme Geschichte ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gehen die Schlossherrinnen, Schlossherren, Schlossfrauen, Schlossmacher, Schlossbetreiber damit um?
Schlossbetreiber, also Geschäftsführerin ist es. Schlossherrin, glaube ich, ist nicht mehr der richtige Begriff. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Genau, ich meine, ich war hier 21 als Künstler und habe so ein bisschen Wellen geschlagen durch meine Arbeit, genau durch diese künstlerische, nicht historische Arbeit. Und sie sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, wir wollen uns damit auseinandersetzen, komm mit ins Boot. Das heißt, dieser Schritt ist auf jeden Fall gegangen und es herrscht ein Wille und das Erkennen der Wichtigkeit dessen. Und bin da sehr glücklich darüber, dass mir diese Möglichkeiten, Räume und auch Finanzen bereitgestellt werden und freue mich quasi darauf, diesen Prozess noch ein gewisses Stück zu begleiten und aber auch quasi es dann auch wirklich ein bisschen laufen zu lassen. Also eine langfristige Repräsentation dieses Geschichtskapitels wünsche ich mir sehr. In welcher Form genau das ist, das würde ich genauso wie die andere Arbeit auch als Prozess begreifen und auch begreifen wollen.
Jetzt ist es natürlich für die Hörer noch wichtig, warum sie hierher kommen sollen. Also was erwartet sie noch? Was kommt noch nach dem, was hier schon passiert ist am Programm?
Also es ist schon die Hälfte ist schon durch, ist schon vorbei. Es ist ein sehr breites Programm, also zwischen Soundart, was ein Projekt war, wo die gerade auf der Biennale ausstellenden Michael Axthaler und Jan St. Werner da waren. Einzelne Lesungen, ein wissenschaftliches Kolloquium, das ist jetzt alles in der Vergangenheit. Und was jetzt noch kommt, ist quasi die Kondensierung des Ganzen. Das ist die lebendige Bibliothek, die am kommenden Wochenende stattfindet, am 2.6. Und da wird quasi dieses Geschichte erzählen und miteinander im Gespräch sein, was ich hier wahrgenommen habe und sehr wichtig finde, wird dort von Simone Treiber, einer interkulturellen Trainerin, durchgeführt. Und dieser Diskurs, das ist dann auch wieder ein Diskurs im Diskurs sozusagen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten kommt dann am 6.6. Julia Wolf, eine Autorin, die aus dem Roman Alte Mädchen vorlesen wird, der sich auch mit NS-Geschichte beschäftigt, beziehungsweise mit transgenerationalen Traumata. Dann ist eine längere Pause und es kommt noch Miriam Sadov, die Leiterin des NS-Doku-Zentrums München, die auch ihr aktuelles Buch vorstellt, in dem es um Erinnerungsdiskurse weltweit geht, was ich dann nochmal eine Erweiterung des Blickes, darin sehe ich noch eine Erweiterung des Blicks und freue ich mich auch sehr drauf. Und dann kommt tatsächlich noch ein eigenes Projekt von mir. Da arbeite ich mit einem Chemnitzer Streichquartett zusammen.
Am 11.8.
Genau, am 11.8. dem Ensemble 01 und einem Komponisten, der elektronische Musik komponiert, aber jetzt auch für dieses Streichquartett, und einer Schauspielerin, Anke Retzlaff aus Düsseldorf. Und der Komponist heißt Dominik Tremel. Und wir haben eine Komposition entwickelt, die auf der Grundlage eines Zeitzeuginnen-Gesprächs, welches ich hier geführt habe, in dem es um die Traumata aus dem Sehen eines Todesmarsches, der hier durch einen Ortsteil von Augustusburg führte, geht. Und dieses Gespräch ist einer der Punkte, die aus dieser Arbeit, die ich hier gemacht habe, der mich nicht mehr loslässt, weil der ganz viele Anknüpfungspunkte hat und auch bis ins Heute reicht. Und da setzen wir uns quasi mit diesem Interview der Zeitzeugin auseinander und verarbeiten das künstlerisch. Und da geht es, wie bei Henrike auch, um so die Schichten der Erinnerung, der Geschichte, die sich drüber legt. Und dann aber auch, wie man erstmals nach 80 Jahren darüber spricht und dann im Grunde dieses Thema der transgenerationalen Traumata-Vererbung offenbar wird.
Dann ist einiges geboten. Jemand, der noch nicht weiß, was er am Wochenende macht, kann am 2.6. um wie viel Uhr startet das vorbeikommen?
Der Workshop beginnt um 10. Da wäre es super, wenn man sich bei mir kurz anmeldet. Und ansonsten die öffentliche lebendige Bibliothek beginnt um 14 Uhr im Anna-Garten. Das ist ein schöner Garten mit super Aussicht über das Erzgebirge.